SRF 3.
Der erste Tag nach dem Umsturz in Ägypten, die Vereidigung des Übergangspräsidenten und Eindrücke aus Kairos Straßen. Dann, das EU-Parlament verlangt von den USA umfassende Informationen zum Überwachungsprogramm PRISM. Und nach dem verheerenden Sturm ermittelt die Justiz gegen den Direktor des Eidgenössischen Turnfests. Das Wetter, morgen ist es im Osten zeitweise, im Westen und im Süden meist sonnig bei 25 bis 29 Grad. Im Studio Brigitte Kramer. Es war ein aufreibender Tag heute in Ägypten. Mohamed Mursi wurde unter Hausarrest gesetzt und ein neuer Übergangspräsident vereidigt. Sein Name Adli Mansour. Er soll Ägypten regieren, bis es Neuwahlen gibt. Auslandredaktor Daniel Voll.
Eine kurze Zeremonie, ein paar Takte der Nationalhymne, dann las Adli Mansour, umringt von den Mitgliedern des Verfassungsgerichts, den Amtseid vom Blatt ab.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون.
Ich gelobe bei Gott, die Republik zu schützen, Verfassung, Gesetze zu achten und die Interessen des Volkes zu vertreten. Der 67-jährige Adli Mansour war der breiten Öffentlichkeit bisher weitgehend unbekannt. Wie ägyptische Medien schätzen, trat der Präsident des Verfassungsgerichts bei der vom Fernsehen übertragenen Vereidigung erstmals direkt ins Rampenlicht. Adli Mansour würdigte ausdrücklich die Rolle des ägyptischen Volkes, das mit den Demonstrationen Ende vergangener Woche die Revolution wieder auf Kurs gebracht habe, und er lobte das Militär, das den Schutz der Nation garantiere. Als Übergangspräsident will Mansour aber auch die bisher regierenden Muslimbrüder gewinnen. Sie seien ein Teil der Nation und sollten an deren Neugestaltung mitwirken, sagte er. Er kündigte Neuwahlen an, ohne aber einen Zeitpunkt zu nennen.
Daniel Voll. Wie haben die Ägypterinnen und Ägypter den heutigen Tag erlebt? Dazu die Reportage aus Kairo, später hier im Info 3. Nun zu weiteren Nachrichten mit Miriam Knecht.
Die USA sollen die Europäer umfassend über ihr Überwachungsprogramm PRISM informieren. Das verlangt das EU-Parlament in Straßburg. Es hat eine entsprechende Resolution angenommen. Darin fordert das EU-Parlament auch, die USA sollten aufhören, EU-Vertretungen zu überwachen. Die Resolution hat offenbar keinen Einfluss auf die Gespräche der EU mit den USA über ein Freihandelsabkommen. Diese sollen wie geplant am Montag in Washington beginnen. Die Europäische Zentralbank EZB belässt den Leitzins im Euroraum auf 0,5%, dem Rekordtief. Letztmals gesenkt hatte die EZB den Leitzins im Mai. Seither habe sich die Stimmung bei den Unternehmen und auch bei den Konsumenten verbessert, sagen Experten. Das neue EU-Mitglied Kroatien will seine Autobahnen privatisieren. Das gibt der Verkehrsminister bekannt. Die entsprechenden Konzessionen sollen an Investoren gehen für 30 oder 50 Jahre. Auf diese Weise erhofft sich die kroatische Regierung Einnahmen von bis zu 3,2 Milliarden Euro. Die Investoren sollen bis im November gefunden sein. Kroatien hatte sich mit dem Bau seiner neuen Autobahnen stark verschuldet. Nord- und Südkorea wollen offenbar wieder über die Zukunft des gemeinsamen Industrieparks Kaesong verhandeln. Das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium hat mitgeteilt, Vertreter beider Staaten wollten am Samstag zusammenkommen. Wegen politischer Spannungen zwischen den beiden Ländern hatte Nordkorea im April seine Arbeiter aus Kaesong abgezogen und den Industriepark geschlossen. Er liegt nahe der Grenze zu Südkorea auf nordkoreanischem Staatsgebiet. Gegen den Direktor des Eidgenössischen Turnfests in Biel ist eine Strafuntersuchung eingeleitet worden, wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Es stehe noch nicht fest, ob das Verfahren auf weitere Personen ausgedehnt werde, teilte die bernische Staatsanwaltschaft mit. Am Turnfest letzten Monat hatte es zweimal heftig gestürmt. Dabei waren 95 Personen verletzt worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 7.818 Punkten, plus 1,9%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu 1.23,46 Franken gehandelt und der Dollar zu 95,62 Rappen.
Info 3 Abend.
Jetzt hat sich die Forderung der Demonstranten in Kairo also erfüllt. Präsident Mursi ist weg. Das Militär hat einen neuen eingesetzt, den Präsidenten des Verfassungsgerichts Adli Mansour. Was erhoffen sich die Ägypterinnen und Ägypter nun? Philipp Scholkmann war in den Straßen Kairos unterwegs.
Ein paar Wortfetzen nur kommen aus dem Autoradio auf der Nilbrücke, die zum Tahrirplatz führt. Verfassungsrevision, vorgezogene Wahlen. Der Rest der Ansprache des Armeechefs geht schon unter im Jubel der Menschentraube, die das Auto umringt. Vom Tahrirplatz her knallen schon die Feuerwerkskörper. Auf der Brücke tanzen die Leute, liegen sich in den Armen, jubeln, schwenken Fahnen, verbrüdern sich mit den Soldaten, klettern auf die Schützenpanzer, die aufgefahren sind am Brückenkopf. So schön kann ein Militärputsch sein. Der demokratisch gewählte Präsident Ägyptens wurde von der Armee gestürzt, weil er die Forderungen des Volkes nicht erfüllt hat. So begründet der Armeechef die Aussetzung der Demokratie. Auf dieser Basis könnte wohl die Hälfte der Staatspräsidenten der Welt entlassen werden. Aber hier in Ägypten gelten andere Regeln, sagt eine junge Politikwissenschaftlerin im allgemeinen Gewühl.
Every country has its own circumstances. What happens everywhere does not have to be a replica here in Egypt.
Mursi habe das Land betrogen vom ersten Tag an. Mit dem Sturz des Islamisten erfülle sich erst die Revolution.
It's not a coup. This is very important that the international community understands this.
Das ist eben kein Militärputsch. Es ist sehr wichtig, dass die Welt das versteht, sagt sie.
It's very happy, very happy.
Zwei ältere Frauen sind schon ganz hinweg. Von heute an wird alles besser, sogar die miserable Wirtschaftslage, sagen sie. Und die Muslimbrüder? Wir haben nichts gegen sie, sie können an den Wahlen teilnehmen, wie alle anderen auch, sagt die Politologin. Doch die Spitzen der Bewegung sind seit gestern Abend in Armeegewahrsam. Der gestürzte Präsident ist unter Hausarrest. Am Morgen fahren die Auto am Brückenkopf und sind die Schützenpanzer schon verschwunden. Um die Ecke ist die Bank geöffnet und auch der Quartierladen. Alles normal oder doch fast. Am Fernseher läuft schon die Vereidigung des Übergangspräsidenten Adli Mansour. Und der Chef des Ladens sagt, zum ersten Mal seit langem bin ich wieder voller Zuversicht aufgestanden. Es ist, wie wenn eine schwere Last plötzlich weg wäre. Aber droht dem Land nicht Gewalt? Gut möglich, aber dafür haben wir die Armee. Sie wird uns schützen, sagt der Händler. Vor der Universität liegen noch die verkohlten Autowracks, Zeugen der schweren Ausschreitungen. 12 Menschen wurden hier getötet, Dutzende verletzt. Ein paar Muslimbrüder harren aus, sie demonstrieren weiter. Die Armee aber hat das Gelände umstellt. Hier stehen die Panzer gleich reihenweise. Soll das Demokratie sein? Einfach den vom Volk gewählten Präsidenten einsperren, fragt einer der Umzingelten. Er sieht das alte Regime am Werk und sagt, wir werden uns nicht unterkriegen lassen, auch diesmal nicht.
Tag 1 nach dem Sturz von Ägyptens Präsident Mursi. Das war eine Reportage von Philipp Scholkmann in Kairo.
Info 3 Abend.
Internet überwacht, Telefon überwacht. Da bleibt noch die ganz altbewährte Variante, einen Brief zu schreiben. Doch wer bisher in den USA glaubte, so vor den Spitzeln des Staates gefeit zu sein, weit gefehlt. Laut einem Bericht der New York Times lassen die US-Behörden den gesamten inländischen Briefverkehr überwachen. Bert Holtermann in Washington, was genau machen die USA da?
Ja, sie machen das auf zwei verschiedene Arten, auf eine altmodische und eine moderne Art. Die altmodische Methode, es gibt sie schon seit mehr als 100 Jahren, die sieht so aus. Auf Ersuchen eines Polizisten kopiert der Pöstler alle Briefumschläge, ehe er sie zu den Empfängern oder den Empfängerinnen ausliefert. Das geschieht einige 10.000 Mal pro Jahr, schreibt die New York Times heute. Die modernere Art, sie wurde nach 9/11 eingeführt und den Antragsgiftbrieffällen, die geht so. Die US-Post fotografiert auf Vorrat alle Briefe im Verteilzentrum, 160 Milliarden allein im letzten Jahr, und speichert die Daten und stellt sie dann den Behörden zur Verfügung.
Und welche Informationen erhalten denn die Behörden durch das Registrieren und Abfotografieren von Briefumschlägen?
Ja, mehr als man vielleicht auf den ersten Blick denkt, auch wenn die Post und die Behörden die Briefe nicht öffnen dürfen. Dafür braucht es einen richterlichen Befehl. Aber auf den Umschlägen sieht man den Absender, man sieht etwa, mit welcher Bank jemand geschäftet, wie oft man Post von einer bestimmten Person erhält etc. Und so beschaffen sich die Behörden Hinweise für Untersuchungen. Sie können dann je nachdem wieder Hausdurchsuchungsbefehle stellen etc. Das moderne Postkopierprogramm sei eine Goldgrube, sagt ein ehemaliger FBI-Agent in der New York Times. Und dank dem Programm habe man zum Beispiel herausgefunden, dass eine Schauspielerin aus Texas vor ein paar Wochen Giftbriefe an Präsident Obama und an den Bürgermeister von New York City geschickt hat.
Erhält denn der Überwachungsskandal in den USA damit eine neue Dimension?
Ich würde sagen, eher eine weitere Wendung. Es ist ja eine nicht enden wollende Geschichte hier. Man staunt vor allem, dass alle Postsendungen auf Vorrat fotografiert werden. Das wusste man bis jetzt nicht, auch wenn das Programm offenbar legal ist. Es überrascht trotzdem. Einige Amerikanerinnen und Amerikaner regt das auch auf. Aber es gibt deutlich weniger Leute, als man denken könnte, die sich aufregen. Der Grundtenor, der lautet hier drüben weiterhin, wenn man Terror Akte verhindern kann, nehme ich Eingriffe in die Privatsphäre in Kauf, beim E-Mail, beim Telefon und nun ganz offensichtlich auch beim guten alten Brief.
Danke für diese Informationen. Das war unser USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Info 3 Abend.
Es kommt nicht häufig vor, dass der Nahrungsmittelmulti Nestlé die Preise senkt. Und wenn, dann darf man davon ausgehen, dass es nicht ganz freiwillig geschieht. Jetzt hat der Konzern aus Vevey angekündigt, die Preise für Babynahrung in China gleich um 11% nach unten zu schrauben. Zu den Hintergründen Maren Peters.
Auch diesmal kommt die Preissenkung nicht von ungefähr. Die chinesische Regierung hat angekündigt, den Babynahrungsmarkt zu untersuchen. Der Verdacht, Preisabsprachen unter den größten Anbietern, darunter auch die Nestle-Tochter Wyeth Nutrition. Der Verdacht sei wohl nicht ganz unbegründet, sagt Nestle-Analyst Andreas von Arx von der Helvea.
In der Vergangenheit haben sämtliche internationalen Hersteller ständig quasi die Produkte mehr Premium getrieben, also mehr Value in den Produkten angeboten, somit ständig quasi die Preise erhöht.
Keine Frage, der Markt ist lukrativ, die Gewinnmargen der Unternehmen deutlich höher als anderswo. Das liegt auch daran, dass Kinder in China vielleicht noch ein bisschen kostbarer sind als anderswo. Denn die Regierung erlaubt nur ein Kind pro Familie. Und der letzte große Skandal um verseuchtes Milchpulver hat die Eltern extrem verunsichert. 6 Kinder waren damals gestorben, Hunderttausende erkrankt. Seitdem sind chinesische Eltern bereit, nahezu jeden Preis für sichere Babynahrung zu bezahlen. Profiteure sind die Hersteller von Babynahrung. Der größte davon ist Nestle. Seit dem Skandal hätten die größten Anbieter von Milchpulver ihre Preise in China beispielsweise um ein Drittel angehoben, schreibt die chinesische Zeitung People's Daily. Inzwischen kommt fast die Hälfte des in China verkauften Babymilchpulvers aus dem Ausland. Doch das Wachstum könnte vorerst gebremst werden. Nestle hat die Preissenkung in China inzwischen bestätigt. Man kooperiere mit den chinesischen Behörden, beteuert der Konzern. Zumindest bis ins kommende Jahr sollen die Preise nicht wieder angehoben werden.
Soweit Info 3 am Abend. Verantwortlich heute Brigitte Kramer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.